Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Real Unit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial, Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor Leonard, von uns genannt Leni Fischer. Lieber Leni, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Vielleicht erstes Thema, großes Thema, muss man sagen, Trump telefoniert mit Xi. Ist das für dich eine gute Nachricht oder eine beunruhigende Nachricht?
Ja, es ist immer eine gute Nachricht, wenn sich die Chefs der beiden großen Clans miteinander austauschen. Nur, du weißt, worüber sie reden werden. Sie werden nicht wie zu meiner Jugend Gorbatschow und Ronald Reagan über den Weltfrieden reden und wie man die Atomaufrüstung beendet. Nein, sie reden miteinander, weil sie sich geeinigt haben hinter den Kulissen über TikTok. Mhm. Daran merkt man die Bedeutung eines, ja, wie nennt man das, Social-Media-Unternehmens und wie die Welt sich verändert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zu meiner Jugend sich der Staatspräsident der Sowjetunion und der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nach Monaten Geheimverhandlungen zusammen telefonieren, zum ersten Mal wieder seit auch einem halben Jahr oder so, um darüber zu diskutieren, wem irgendein Unternehmen gehört. Das ist jetzt nicht die große Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die unheimlich viel aussagt, darüber, wie die Welt sich verändert hat. Mhm. Die Frage, wer eines dieser Unternehmen kontrolliert, ist heute eine hochpolitische Frage, fast so bedeutsam wie, wie viel Atomraketen wir stehen haben. Mhm. Und ich sage das ganz bewusst, weil die beiden unterhalten sich. Und wer bei dieser Unterhaltung nicht dabei ist, sind die Europäer, die da nichts zu sagen haben. Und zweitens nicht ein einziges Unternehmen der Kategorie selber ihr eigen nennen können. Mhm. Die Chinesen haben mit TikTok ein globales Imperium im Bereich der Social Media aufgebaut, das einen riesen Einfluss auf unsere Jugend hat. Die Amerikaner, das wissen wir alle, haben 4, 5 von diesen Großkonzernen, die alle inzwischen über 1.000 Milliarden Dollar wert sind. Das ist einfach auch nur, weil der gesamte deutsche Aktienmarkt ist vielleicht doppelt so viel oder 2,5 mal so viel wert. Und wir haben nichts davon, gar nichts. Ich finde das einfach von seiner Symbolkraft unheimlich wichtig. Nicht, weil es jetzt als Nachricht an sich, außer man ist ein TikTok-Fan in Amerika, denn dass dieser Deal bedeutet ja, dass TikTok weiter existieren darf, weil sie irgendeine Lösung, die noch nicht, glaube ich, habe sie noch nicht gelesen, näher spezifiziert worden ist, über die Eigentümerstruktur gefunden haben.
Vielleicht noch kurz zum Hintergrund. TikTok ist ja ein Social-Media-Konzern, das mit Kurzvideos, mit wahnsinnig ausgefeilten, sensationellen Algorithmus auffährt, chinesisch. Und Joe Biden, das war noch zur Amtszeit von Trumps Vorgänger Joe Biden, der hat ein Gesetz erlassen, dass diese App, diese chinesische App, nicht mehr im App Store angezeigt werden soll. Also nicht mehr zugänglich sein soll für die Amerikaner, vor allem für die amerikanische Jugend, weil das eben eine chinesische Gefahr darstellt. Leni, die Frage an dich, siehst du diese App, dieses TikTok, siehst du das als Bedrohung oder würdest du da ein bisschen nüchterner an die Sache rangehen?
Also sagen wir mal so, ich sehe an TikTok nicht die Bedrohung, dass es den Chinesen gehört. Ich sehe an TikTok die Bedrohung, dass es an der schleichenden Verblödung der Welt einen aktiven Teil spielt. Ich weiß nicht, wie sehr diese Algorithmen eine manipulative politische Botschaft haben. Dazu bin ich auch nicht Kenner genug. Ich selber bin kein Nutzer dieses Mediums. Aber ich sehe, welchen Effekt sie haben, weil die Konzentrationsspanne auf, glaube ich, 30 Sekunden oder so etwas Videos natürlich nicht hilfreich ist. Also das habe ich schon auch bei eigenen Kindern gesehen, wo du sagst, Mensch, könnt ihr euch noch einen klassischen Kinofilm anschauen? Das erfordert ja immerhin 90 Minuten mindestens, also dauerhafte Konzentration auf eine Aussage. Ich mache mir jetzt weniger Sorgen darum, dass wir mit TikTok oder sonst was zu, keine Ahnung, China-Anhängern unsere Jugend umgepolt wird, als mehr darum, dass grundsätzlich die Relevanz, die diese Dinge bekommen haben und die Bedeutung auch zusammen mit künstlicher Intelligenz, das bringt mich zu unserem zweiten Thema, natürlich nicht gut ist, meiner Meinung nach, für unsere eigene Entwicklung. Also auf die Frage, die mir letztens einer gestellt hat, ob ich Angst davor habe, dass künstliche Intelligenz intelligenter wird als die Menschen, habe ich gesagt, das weiß ich nicht. Ich mache mir im Moment mehr Sorgen darum, dass die dazu führt, dass wir noch mehr verblöken. Mhm. Weißt du, früher wusste jeder, was Süden, Westen, Osten ist. Heute gibst du nur noch irgendwas in dein Auto an und der sagt, in 100 Metern bitte rechts abbiegen. Mhm. Also das ist nicht gut für unsere eigene, also für den Muskel, den wir im Hirn haben. Aber ich finde daran auch unheimlich interessant. Wir haben diese Woche, gibt es einen Preis. Und zwar den Preis für die Werthaltigkeit der Monarchie. 250 Milliarden US-Dollar hat Donald Trump mit Geschäftsleuten im Gepäck dafür als Investition in das Vereinigte Königreich zugesagt, dass er einen Tag lang mit Militärmusik von kaiserlich-königlichen Ehren umgarnt in einem wunderschönen alten Schloss diniert. Ich sage das einfach nur deshalb, weil der deutsche Bundeskanzler, als er neu gewählt wurde, im Juni so stolz darauf war, dass so ungefähr alle Wirtschaftsbosse Deutschlands zusammengekommen sind und ihm zugesagt haben, dass sie innerhalb der nächsten 3 Jahre 600 Milliarden investieren würden. Ein Staatsbesuch im Vereinigten Königreich ist allein 250 Milliarden wert. Vielleicht sollten wir die Monarchie wieder einführen aus rein ökonomischen Gesichtspunkten. Übrigens für euch Schweizer. Die Engländer haben ja auch den niedrigsten Zollsatz von allen bekommen. Also es ist nicht mehr so attraktiv, eine Republik zu sein.
Ich wollte gerade fragen, was machen die Briten richtig im Umgang mit Trump? Was könnten wir lernen von den Briten, jetzt als Schweizer ganz besonders, mit unseren horrenden Zöllen, aber vielleicht auch die EU?
Naja, also die Briten haben ja eigentlich ganz schlecht angefangen, weil Mitglieder der Labour Party, also der regierenden Partei in England, haben ja aktiv in den Wahlkampf eingegriffen gegen Donald Trump. Und darum hieß es zuerst, der wird sich unheimlich rächen. Aber dann haben die Engländer etwas Wunderschönes gemacht. Du kennst das vielleicht, wenn du jemals Hunde gesehen hast, die sich so ein bisschen kabbeln. Dann legt sich irgendwann das Bett dahin und bietet den Hals an. Und dann ist Frieden. Ich würde es wirklich so plump ausdrücken, die Engländer haben sich hingelegt und den Hals angeboten. Also sie haben alles getan, um Donald Trump zu huldigen. Und der Staatsbesuch, ich fand ihn faszinierend und beeindruckend. Einen ganzen Tag hat das gesamte Königreich faktisch stillgestanden, um Donald Trump zu huldigen. Das war keine schlechte Taktik. Also sie haben den niedrigen Zollsatz und sie haben 250 Milliarden Investitionen. Die Schweiz als Republik und damit eigentlich natürlicher Partner Amerikas hat das nicht hingekriegt. Da sieht man, was Soft-Faktoren, also die Engländer nennen das ja selber das Soft-Power des englischen Königreichs. So ironisch sage ich mal, neben der katholischen Kirche kann niemand besser eine grandiose Unterhaltungsshow kreieren.
Was mich schon interessiert, wir haben ja schon lange nicht mehr spezifisch über Donald Trump und seine Außenpolitik diskutiert. Jetzt bietet er Hand den Briten, er bietet Hand China, schien nach diesen Wirren, das war relativ konfrontativ in letzter Zeit zwischen Amerika und China. Siehst du da eine Veränderung, ein Erweichen Donald Trumps, wenn du da die Soft Skills jetzt schon beschrieben hat? Wie würdest du so seine Außenpolitik, die ja so konfrontativ angefangen hat, wie würdest du die aktuell bewerten, einschätzen, beurteilen?
Ich muss dir ehrlich sagen, nicht anders als vor einem halben Jahr. Ich bleibe bei meiner Aussage, die ich nochmal wiederhole, ein Hase läuft verglichen mit Donald Trump auf einer geraden Linie. Mhm. Donald Trump ist der Meister des absoluten Pragmatismus. Also der sagt heute A und macht im Zweifel morgen B. Ich glaube nicht, dass Donald Trumps Außenpolitik im strengen Sinne eine Linie hat, außer einem. Donald Trumps Nummer eins Priorität ist Wirtschaftswachstum in Amerika. Das ist seine Hauptpriorität und der ordnet er im Zweifel alles unter. Und aus dieser Priorität heraus wird er mit jedem einen Deal machen. Ich glaube auch, dass Donald Trump nach wie vor am liebsten mit Putin einen Deal machen würde, weil er natürlich weiß, dass Russland als Rohstoffversorger der Welt nicht ersetzbar ist. Wenn also alle Länder wirklich entscheiden würden, wir machen keine Geschäfte mehr mit Putin und keiner kauft mehr sein Öl, sein Gas und seine anderen Rohstoffe von Uran bis sonst was, dann explodieren die Preise für Öl und Gas zumindest und Trump hat Inflation und genau die Inflation hat seine Wettbewerberin, also die assoziiert war mit seinem Vorgänger Joe Biden als Vizepräsidentin, am Amt gehindert. Ich glaube, wir verkennen so ein bisschen, dass Amerika im Allgemeinen und Donald Trump im Besonderen und Donald Trump wirklich außergewöhnlich besonders eine Außenpolitik betreibt, die in erster Linie den ökonomischen Interessen Amerikas dient und in zweiter Linie irgendwas anderes.
Wenn wir jetzt seine Innenpolitik, seine Zinspolitik, seine Fed-Politik betrachten, die ja Auswirkungen weltweit hat, wie würdest du seinen Einfluss, seinen fast schon Streit mit dem Fed beurteilen?
Was ich daran am interessantesten finde, ist, also die Presse ist seit 7-8 Monaten in hellster Aufregung, prognostiziert jeden Tag eine neue Krise, also der Anleihemarkt kollabiert, du wirst dich an diese Schlagzeilen erinnern, der Aktienmarkt im April kollabiert, ist erst der Anfang. Und am Ende, ich habe selber Probleme, das zu verarbeiten. Am Ende läuft im Moment noch alles nach seinem Plan. Er hat den Dollar abgewertet, genauso wie er wollte. Nicht mehr und nicht weniger. Es hat keinen Dollar-Crash gegeben. Der Dollar hat um gut 10% abgewertet. Knapp 10, nicht mal ganz gegenüber da, wo er angefangen hat. 7-8% abgewertet. Ist genau, das steht in diesem berühmten Mar-a-Lago-Plan. Wir müssen den Dollar abwerten, damit wir unsere Exportindustrie stärken und die Importe teurer machen. Wir müssen Zölle einführen. Im Grunde genommen ist dieser Mann ein Phänomen. Also es ist insbesondere ein Phänomen, wenn ich ihn mit Friedrich Merz vergleiche. Donald Trump macht alles, was er angekündigt hat. Also es kann eigentlich niemanden geben, der sagt, ich bin von Donald Trump enttäuscht, wenn er ihn gewählt hat, weil Donald Trump genau das macht, was er im Wahlkampf versprochen hat, während wir in Deutschland das Gegenteil von dem kriegen, was im Wahlkampf versprochen wurde. Ob dieser Plan aufgeht, und man das steht in den Sternen. Aber bis jetzt, der Aktienmarkt hat neue Highs gemacht, die amerikanische Wirtschaft im Gegensatz zur europäischen wächst. Der Dollar hat abgewertet, aber auch nicht zu viel abgewertet. Die Zinsen sind unterm Strich gefallen und die Fed hat sich auch auf den Rücken gelegt und die Zinsen zumindest mal um 25 Basispunkte gekürzt. Das ist natürlich nicht das, was er wollte, denn sein neuer Mann im obersten Gremium der Federal Reserve hat für 50 Basispunkte Zinssenkung votiert, wo man sieht, was Donald Trump sich wünscht. Aber immerhin, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie lange Donald Trump diese Bälle noch in der Luft halten kann. Im Moment läuft es nicht schlecht für ihn.
Und als Investor, als Bürger, der sein Geld anlegen möchte, was sind das aktuell eigentlich gute Zeiten?
Ich wiederhole, ich hasse diese Frage, weil diese läuft ja darauf hinaus, dass ich eine Antwort darüber geben soll, wo sich die Börsen hinbewegen. Und diese Antwort gebe ich immer am liebsten, indem ich sage, im Mai werden sie fallen. Ich sage dir nur nicht, in welchem Jahr. Also, ich wiederhole, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich persönlich kann mich nicht dazu bringen, auf diesen Niveaus, die jetzt gerade insbesondere auch der amerikanische Aktienmarkt mit 6.700 Indexpunkten gemacht hat, zu kaufen. Also ich würde auf diesem Niveau nicht kaufen oder tue es auch nicht. Und ich sage es, im April war ich der Auffassung, man muss kaufen, da war der S&P unter 5000. Jetzt, ich find den Markt zu teuer. Aber weißt du, das habe ich auch schon oft gedacht und dann ist er erst recht gestiegen. Also ein Sohn von mir hat letztens zu mir gesagt, warum weißt du das nicht? Auf eine Frage, was die Zukunft bringt. Ich denke, du bist Experte für Finanzen, habe ich gesagt. Ich bin Experte, um hinterher zu erklären, was am Finanzmarkt passiert ist. Aber ich bin kein Experte, was die Zukunft betrifft, so wenig wie irgendein anderer Mensch. Aber meine Meinung ist, dass er überbewertet ist. Also ich finde ihn überbewertet.
Welcher Bereich dieses Finanzmarktes ist unterbewertet aus deiner Sicht? Wo liegen die Chancen für die Zukunft aktuell, wenn du da die Auslegeordnung machst?
Ich bleibe dabei, dass wir meiner Meinung nach eine strukturelle Bewegung haben in Gold. Der Goldpreis ist ja auch weiter gestiegen, diese Woche glaube ich allein um 100 Dollar, dann am gestern gefallen, aber wir haben eine strukturelle Bewegung ins Gold, und zwar deshalb, weil wir eine strukturelle Bewegung aus dem US-Dollar haben, der Zentralbanken. Der Hauptkäufer des Goldmarktes in den letzten 2-3 Jahren sind nicht Leute wie du und ich, nach wie vor nicht. Es gibt keine Spekulationswelle der normalen Anleger in Gold. Der Hauptkäufer sind Zentralbanken wie Indien, China und so weiter, wo wir völlig unterschätzen, was da auch als dieses Meeting vor ein paar Wochen in China stattfand, was dort hinter den Kulissen passiert in Bezug auf die Absicht dieser Länder, also nehmen wir einfach nur Indien, China, Russland, die sich im Grunde genommen in einem einig sind. Die sind eigentlich sich in kaum irgendwas einig. Die trauen sich gegenseitig nicht über den Weg. Aber in einem sind sie sich einig. Wir wollen die Vorherrschaft des Westens brechen. Mhm. Und diese Vorherrschaft ist die unsrige, die Europa und Amerikas mit der Führungsnation Amerika. Und der Dollar ist das Symbol seit 40, 50 Jahren dieser Vorherrschaft Amerikas als Weltreservewährung. Und wir erleben diesen Angriff. Das heißt, ich glaube, dass wir noch nicht fertig sind mit der Entwicklung des Goldpreises. Für diejenigen, die mehr jung und technologisch affin sind, die würden sagen, damit sind wir auch noch nicht fertig mit Bitcoin. Zu Bitcoin kann ich mich nicht äußern, dafür bin ich zu alt. Das werde ich nicht mehr zu meinen Lebzeiten verstehen. Ich sage es nur der intellektuellen Sauberkeit gewesen. Was ist ja für jüngere Generationen das, was zu meiner Zeit Gold war, zum Teil. Und das andere ist, ich glaube, dass dieser gigantische Weg in die Elektrifizierung der Welt für mich immer noch bedeutet, dass Rohstoffaktien wie Kupfer immer noch unterbewertet sind. Weil mit jedem Schritt in die Elektrifizierung, also wenn es eine Beziehung gibt, dann ist Elektrifizierung heißt, du brauchst mehr Kupfer. Mhm. Kupfer ist sozusagen der Grundrohstoff der elektrifizierten Welt. Und dafür, dass es der Grundrohstoff ist, finde ich diese Bewertung immer noch interessant. Sie sind auch gestiegen jetzt in den letzten 2-3 Jahren, aber ich finde sie noch relativ zu günstig gegenüber der Bewertung anderer Unternehmen. Also du hast mich jetzt gezwungen, ich habe mich jetzt so eine Aussage versteigt, sollte ich falsch liegen, bitte Roman verantwortlich machen.
Gar kein Problem. Ich nehme alle Schuld selbstverständlich auf mich. Was ich jetzt allerdings aufgeschnappt habe, auch aufgrund deines Alters, du hast diese 40, 50 Jahre Vorherrschaft des Dollars, hast du angesprochen. Das ist ungefähr, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also deine Karriere begleitet eigentlich, oder du begleitest den Dollar als wichtigste Währung der Welt. Gibt es in deiner Vorstellungskraft überhaupt eine, ist das überhaupt möglich, dass diese Vorherrschaft gebrochen werden kann? Kannst du dir das vorstellen oder ist das rein intellektuell gar nicht nachvollziehbar für dich?
Also ich bin seit 4-5 Jahren der Auffassung, dass das Dollarzeitalter dem Ende entgegengeht. Mhm. Und zwar ganz einfach deshalb, weil der Höhenflug des Dollars und der Zusammenbruch der Sowjetunion und die fast Alleinherrschaft Amerikas, das gehört zusammen. Und in gewisser Hinsicht ist das mein Leben. Meine Berufskarriere hat angefangen mit dem Fall der Mauer, so ungefähr, als Banker. Und du kannst diese ganze Phase der Mit-80er bis vor 3-4 Jahren war die Dollarisierung der Welt. Wir nannten das übrigens Globalisierung und ich habe das immer für Bullshit gehalten, weil die Welt ist nicht wirklich globalisiert, sie ist amerikanisiert und dollarisiert worden. Also das weltweite Finanzsystem ist komplett vom Dollar kontrolliert worden und darum ist auch die Macht der amerikanischen Finanzinstitute, ob als Banken oder als Investoren im Private Equity oder sonst wo, omnipräsent auf der Welt. Und diese Zeit, in der ich aufgewachsen bin, diese Zeit, also mein Berufsleben verbracht habe, diese Zeit ist meiner Meinung nach zu Ende. Aber wie jede Zeitenwende passiert das nicht über Nacht, sondern das ist ein Prozess. Und dieser Prozess hat angefangen, weil ein China und ein Indien werden niemals akzeptieren, dass sie Sklaven des Dollars sind. Und wodurch wird er ersetzt? Ja, das ist die 1-Trillion-Frage. Roman, wenn ich die Antwort darauf wüsste, dann wüsste ich, was man kaufen muss. Für mich gehört Gold dazu. Davon bin ich auch seit 2-3 Jahren überzeugt. Ich war in meinem Leben eigentlich nie ein Anhänger von Gold. Erst seit ich glaube, dass der Dollar angegriffen wird, glaube ich ans Gold wieder. Aber es wird wahrscheinlich neben Gold alleine kann das nicht substituieren, weil es hat keinen Zinssatz, es ist keine fungible Währung in dem Sinne und es ist sehr schwer, du musst es mitschleppen. Das ist der Vorteil, warum zumindest die Verbrecher alle den Bitcoin bevorzugen. Du musst sehen, dass, was im Moment gerade in Asien passiert, dass die Chinesen mit einem Digital Yuan, also mit ihrer Währung, anfangen, zunehmend Schritt für Schritt den Handel in Rohstoffen, der eigentlich zu 99% immer in Dollar stattgefunden hat, mit ihrer Währung zu ersetzen. Und ich glaube, ich habe das ja auch ein paar Mal gesagt, ich denke, Donald Trump hat das durchaus verstanden, die Europäer nicht. Dieser Konflikt mit Russland hat eine viel größere strategische Relevanz, als uns klar ist. Und es geht hier nicht um die Frage, ob Putin uns morgen überfallen will oder nicht. Ich gehöre nicht in das Camp derjenigen, die glauben, dass er das will. Aber das lassen wir mal außen vor. Sondern die Tatsache, dass wir mit dem größten Rohstoffland der Welt für mindestens eine Generation in Europa komplett gebrochen haben, heißt nicht, dass dieses Land seine Relevanz verliert. Es heißt nur, dass wir mit diesem Garn keine Geschäfte machen. Umso mehr machen es die anderen. Und es gibt auch keine KI- und Hightech-basierte Welt ohne Rohstoffe. Im Gegenteil, wenn du nur die Autoproduktion nimmst, das ist immer mein Lieblingsbeispiel dazu, dann führt die Tatsache, dass wir von Combustion, also Verbrennungsmotor, auf Elektrifizierung geht, führt dazu, dass der Anteil der beweglichen Teile, also das, was deutsche Ingenieure und Facharbeiter in größter Qualität seit langer Zeit weltmarktführend produzieren, wird substituiert durch Batterie und andere elektrobezogene Technik. Das heißt, es wird substituiert durch Rohstoffe. Also die Ingenieurkunst der komplizierten Antriebstechnik wird durch die Relevanz seltener Erden, Kobalt, Kupfer und anderem ersetzt. Das heißt, wir ersetzen Wertschöpfung, die bei uns hochqualifiziert ausgebildete Ingenieure und Facharbeiter leisten, durch eine höhere Relevanz von Rohstoffen. Und ich glaube, das haben wir in Europa einfach noch nicht begriffen. Donald Trump hat das durchaus verstanden. Darum versucht er eigentlich, man möchte schon fast sagen, verzweifelt, eine Lösung mit Russland zu finden.
Was ist eigentlich aus deiner Erfahrung, was sind die wichtigsten Eigenschaften für einen Investor?
Es gibt zwei Gruppen von Investoren. Diejenigen, die richtig reich werden, deren wichtigste Eigenschaft ist, an eine Sache zu glauben, sich nicht vom Kurs abbringen zu lassen, alles auf diese eine Karte zu setzen und Recht zu behalten. Das Problem bei dieser Art des Investierens ist, du lernst den einen beim Abendessen kennen, der dir die ganzen Appetit verdirbt, indem er dir erzählt, dass er gerade sein Geld verzehnfacht hat, weil er alles auf Bitcoin gesetzt hat und dir schmeckt nicht mal mehr die Suppe. Er sagt dir aber nichts über die anderen neun, die genauso investiert haben wie er und sie nicht mal mehr eine Suppe leisten können. Also dieser Investmentstil ist maximales Risiko. Wenn es gut geht, habe ich extrem viel verdient und kann stolz damit angeben. Wenn es schief geht, naja, keiner redet mehr mit so jemandem. Der zweite Stil, den ich für den halte, den ich den Menschen rate zu gehen, auch wenn man gerne Spieler ist, ist der erste nicht schlecht. Mir liegt er nicht. Der zweite, die wichtigste Eigenschaft ist, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, du Trottel, da hast du aber Mist gebaut und diesen Mist werde ich heute korrigieren. Also beim zweiten wichtigen Investmentstil geht es darum, eigene Fehler frühzeitig zu erkennen. Ein klassischer Fehler von privaten Geldanlegern ist, dass sie, wie heißt es so schön, dass sie Gewinne sehr schnell mitnehmen und Verluste aussetzen. Aber das Gegenteil ist das, was du machen musst. Du musst, wenn du einen Fehler gemacht hast, ihn auch akzeptieren und dann den Verlust akzeptieren. Und du solltest die Gewinne eher laufen lassen. So, aber das klingt jetzt wie das Wort zum Sonntag.
Nein, das ist interessant. Ich meine, das ist ja genau dafür ist ja dieses Format da, dass wir von deinem Erfahrungsschatz da lernen.
Ja, und was ist, wenn mein Erfahrungsschatz in der Moderne gar keine Relevanz mehr hat? Ich habe gestern eine wunderschönen Artikel darüber gelesen, warum die Menschen Downton Abbey so mögen. Also diese englische Fernsehserie über eine aristokratische Familie zwischen 2010 und 2035. Also den Niedergang der Aristokratie eigentlich. Mhm. Und ich fand den Artikel ganz toll. Er hat gesagt, wir mögen diese Serie, weil sie uns an unser Leben erinnert, wo wir erleben müssen, mit welcher Geschwindigkeit Dinge, die wir gestern noch für absolut wahr und richtig gehalten haben, über Nacht in diesem gigantisch schnellen technologischen Fortschritt sich in nichts auflösen. Ich meine, Roman, vor 5 Jahren wusste kein durchschnittlicher Mensch irgendwas von künstlicher Intelligenz. Heute werden die meisten Schulaufgaben von den Kindern schon mit ChatGPT gemacht. Das ist eine Geschwindigkeit. Vor 3 Jahren hieß es noch, studier unbedingt Computerwissenschaften. Wir brauchen noch viel mehr Programmierer. Heute steht in derselben Zeitung, studier auf keinen Fall Computerwissenschaften, weil die Computer programmieren sich jetzt selber. Mhm. Also die Geschwindigkeit, mit der sich Wahrheiten verändern, verschieben über Nacht. Also dagegen ist Downton Abbey ein langsamer Anpassungsprozess. Und wer weiß, ob wir nicht in einer Zeit leben, in der meine vermeintliche Erfahrung weniger wert ist als die Experimentierfreude der Jugend.
Aber da hast du wirklich etwas Richtiges gesagt und etwas Wichtiges finde ich vor allem, dass du die Selbstkritik, einen Fehler einzugestehen und den dann zu korrigieren, wer diese Eigenschaft hat und sich aufs Neue anpassen kann, weil es eben besser ist, aufgrund der Qualität, nicht nur wegen der Neuartigkeit. Ich meine, das ist eine gute Qualität, glaube ich.
Ich glaube, dass das altmodische Prinzip der Demut und die Bekämpfung der eigenen Eitelkeit, der wir alle, sind alle Menschen und damit in gewisser Hinsicht ego-getriebene Wesen, halbwegs zu kontrollieren, ist für einen Investor eine sehr wichtige Eigenschaft. Außer du spielst das erste Modell. Ja, da sagst du einfach, ich weiß es besser, ich setze alles, was ich habe, auf eine Karte. Also wenn du vor 5 Jahren alles auf Bitcoin gesetzt hast, dann sitzt du beim Abendessen da und mir vergeht der Appetit. Weil ich denke, warum hat so viel Geld gemacht und ich sitze immer noch da rum mit meiner kleinen Rendite. Das ist halt aber ein anderes Modell, Geld anzulegen. Alles oder nichts, ja, ist auch ein Ansatz.
Wir wollten eigentlich noch über andere Themen reden, aber das war so interessant. Leni, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft und Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.
Danke sehr.